George Washington, 1732 bis 1799. Es ist der 4. Februar 1789. Seit Tagen beraten Wahlmänner in Nordamerika, wer der erste Präsident ihres Landes werden soll. Die Abstimmung soll der krönende Abschluss eines jahrelangen Ringens werden. Nach einem blutigen Freiheitskrieg haben die Kolonien in Nordamerika die englische Herrschaft abgeschüttelt und sich für unabhängig erklärt. Als Vereinigte Staaten von Amerika wollen sie eine neue Gesellschaft gründen, ohne Könige, mit gewählten Volksvertretern und einem Präsidenten, der nur für eine genau festgelegte Amtszeit die Regierung leiten darf. Beim Treffen der Wahlmänner aus den 13 Bundesstaaten, die bei der Gründung des Landes schon bestehen, ist man sich bald einig. George Washington soll der erste Präsident werden. Die Abstimmung ist schnell vorüber. Der Kandidat wird einstimmig angenommen. Das erste und einzige Mal in der Geschichte der USA sind sich die Wahlmänner so einig. Sie rühmen die politischen und militärischen Verdienste Washingtons, die als über jeden Zweifel erhaben gelten. Wenige Wochen später wird der neue Regierungschef öffentlich vereidigt. Mit gemischten Gefühlen macht sich George Washington von seiner Plantage im Staat Virginia auf den Weg nach New York. Um 10 Uhr sagte ich Mount Vernon, dem Privatleben und dem häuslichen Glück lebewohl, und machte mich mit den ängstlichsten und schmerzlichsten Gefühlen auf den Weg, beschreibt er diesen Moment später. Die Zeremonie findet vor einer großen, jubelnden Menschenmenge statt. Um den neuen Präsidenten möglichst gut zu präsentieren, hat man den Balkon der Federal Hall in New York ausgewählt. Die Zeitungen überschlagen sich fast vor Begeisterung und Patriotismus. Jedes Detail wird überschwänglich gefeiert. Selbst die Tatsache, dass der erste Präsident des Landes nur Kleidung aus amerikanischen Manufakturen trägt, wird gelobt. Dabei verweisen die Blätter stolz darauf, dass die Garderobe made in USA so schön und schick sei, dass sie jedem Vergleich mit der höchsten europäischen Designerkunst standhalten könne. Als George Washington im Februar 1732 in der englischen Kolonie Virginia geboren wird, ist sein Weg in die Oberschicht vorgezeichnet. Sein Vater, Augustine Washington, besitzt die Plantage Wakefield, die unter anderem Tabak produziert. Zu dieser Zeit sind die Großgrundbesitzer die absolute Elite in den nordamerikanischen Kolonien. Industrie gibt es dort nicht. Geld wird vor allem in der Landwirtschaft verdient. Durch die Kolonien zieht sich ein Band von Plantagen, die englisch- und deutschstämmigen Gutsherren gehören. Die eigentliche Arbeit wird von schwarzen Sklaven aus Afrika erledigt, die Jahr für Jahr zu Tausenden über den Atlantik gebracht werden. Die Sklavenschiffe sind überfüllt, auf den Decks sind die Gefangenen wochenlang auf engstem Raum aneinander gekettet, die Zustände an Bord spotten jeder Beschreibung. Viele Sklaven überleben die unmenschliche Überfahrt nicht. Dennoch haben die Landwirte in Nordamerika kein moralisches Problem mit der Sklaverei. Die Schwarzen gelten als minderwertige Menschen. Auch George Washington macht sich zeit seines Lebens keine großen Gedanken darüber, dass die Sklavenhaltung den Prinzipien der Verfassung widerspricht, die er später auf den Weg bringen wird. Sein erstes Geld verdient sich Washington mit 17 Jahren als Landvermesser. Im Auftrag der Regierung ist er im Shenandoah-Tal an der Westgrenze der englischen Kolonien unterwegs. Dort wird ihm das erste Mal bewusst, wie groß und weit das Land in Nordamerika ist. Von den Berggipfeln der Appalachen aus sieht er bis zum Horizont scheinbar endlose Eichenwälder, die einen unerschöpflichen Vorrat an Holz bieten. Holz ist ein wichtiger Rohstoff, denn die englische Marine benötigt riesige Mengen für ihre Flotte. Hier sieht Washington auch seine finanzielle Zukunft. Er ist fest davon überzeugt, dass Landbesitz das wichtigste Gut für einen echten Gentleman ist. Mit einem Leben in der Stadt und klassischer Bildung kann er weniger anfangen. Schon mit 15 Jahren hatte er die Provinzschule verlassen, auf der er sich vor allem mit Mathematik und Geographie beschäftigt hatte. Seine Lehrer lobten besonders, dass der junge George sehr logisch denken und komplizierte Zusammenhänge schnell erfassen und gut darstellen kann. Eine Fähigkeit, die ihm später noch sehr zugute kommen sollte. 1754, George Washington ist gerade 22 Jahre alt, wird aus dem Landvermesser ein Offizier. In Nordamerika deutet vieles auf einen Krieg hin. Die Ostküste ist in französische und englische Kolonien aufgeteilt. Jetzt geht es darum, die Vorherrschaft zu erringen und den Einfluss nach Westen auszudehnen. George Washington schließt sich der Miliz von Virginia an, die der englischen Krone untersteht. Als Major baut er Forts an der Grenze und erlebt erste Gefechte mit französischen Truppen, die in das Flusstal des Ohio eindringen. In blutigen Auseinandersetzungen setzen beide Seiten verbündete Indianerstämme ein, die verbissen mitkämpfen. Der Schriftsteller James Fenimore Cooper schildert später in Romanen wie Lederstrumpf oder Der letzte Mohikaner die Grausamkeiten dieses Krieges. George Washington lernt die Stärken und Schwächen der amerikanischen Soldaten kennen, die hier unter der Flagge des englischen Königs marschieren. Er lobt die Tapferkeit der Milizionäre, beklagt aber, dass sie sich nur sehr ungern dem militärischen Drill unterwerfen und oft lieber feiern und trinken, als zu exerzieren oder zu kämpfen. Washington greift eisern durch, schickt seine Truppen auf Gewaltmärsche und bekämpft die mit dem französischen Feind verbündeten Indianer gnadenlos. Unmittelbare Ziele sind die völlige Zerstörung und Verwüstung ihrer Siedlungen, heißt es in einem Brief. Besonders wichtig wird es sein, ihre Feldfrüchte in der Erde zu vernichten und die Felder unbestellbar zu machen. George Washington ist erfolgreich, wird zum Oberst befördert und stellt das erste Regiment Virginias auf, das keine leicht bewaffnete Miliz ist, sondern eine reguläre, kampfstarke Einheit der Armee. Am Ende ist er Oberbefehlshaber für Virginia und verteidigt die Grenzen der Kolonie gegen die vordringenden Franzosen. Das Schicksal meint es oft gut mit ihm. In Gefechten werden gleich mehrere seiner Pferde erschossen, Kugeln streifen seine Uniform, doch er selbst bleibt unverwundet und deutet sein Glück als Zeichen der Vorsehung. Weniger erfolgreich ist George Washington in der Liebe. Schon als junger Mann ist er nach dem Tod seines Vaters verantwortlich für das neue Landgut der Familie Mount Vernon. Er bewundert die Tochter des Nachbarn, Sally Fairfax, die Erbin riesiger Ländereien ist, und er verliebt sich in sie. Doch Sally ist bereits verheiratet. Zwischen den beiden beginnt eine platonische Liebesbeziehung, die jahrelang anhält. Sally unterrichtet George in Philosophie und Literatur. Sie unternehmen lange Spaziergänge zusammen und verbringen auch sonst viel Zeit miteinander. Als Washington jedoch erkennen muss, dass er seine Herzensdame nie für sich haben wird, sucht er sich eine andere Braut. Als nüchterner Stratege wählt er eine der reichsten Frauen der Kolonie, Martha Dandridge Custis. Die 26-jährige Witwe ist zwar alles andere als eine Schönheit, aber sie ist sehr freundlich und sie bringt ein riesiges Vermögen und große Ländereien mit in die Ehe. Für Washington der alles entscheidende Punkt. Also heiratet er Martha. Sie bringt zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe mit in die Beziehung, doch für Washington ist es selbstverständlich, dass er die beiden adoptiert. Eine kluge Entscheidung, denn er selbst bleibt Zeit seines Lebens ohne eigenen Nachwuchs. Mit seiner Jugendliebe Sally pflegt er noch viele Jahre einen engen Briefkontakt. 1774 wird George Washington Abgeordneter im Kontinentalkongress, der politischen Vertretung der englischen Kolonien in Nordamerika. Zu diesem Zeitpunkt ist er einer der reichsten und angesehensten Männer Virginias. Doch erst jetzt beginnt die wirklich aufregende Zeit seines Lebens. Denn die Stimmung in den Kolonien gärt. König Georg III. Von England braucht Geld. Kriege in Europa und Nordamerika haben die Staatskasse nahezu aufgezehrt. Dazu kommen die hohen Kosten für die Marine. Die Regierung reagiert mit Steuererhöhungen. Die Siedler in Amerika sind empört. Sie sollen immer mehr Geld an einen König in Übersee bezahlen, doch bei der Regierung haben sie kaum etwas mitzureden. Englische Gouverneure bestimmen ihr Schicksal. Der Unmut wird immer lauter, bis er schließlich in Gewalt umschlägt. Es kommt zum Krieg, in dem die Siedler in den Kolonien für ihre Unabhängigkeit kämpfen. In aller Eile werden Truppen aufgestellt. Zum Oberbefehlshaber ernennen die Abgeordneten des Kontinentalkongresses den erfahrensten Militär unter ihnen, George Washington. Der nimmt am 15. Juni 1775 den Posten an, hat aber auch Bedenken. In einem Brief an seine Frau schreibt er: »Du darfst mir glauben, dass ich diesen Auftrag nicht gesucht, sondern alles in meiner Macht Stehende getan habe, um ihm zu entgehen. Nicht nur aus mangelnder Bereitschaft, dich und die Familie zu verlassen, sondern auch aus dem Bewusstsein heraus, dass dies eine Aufgabe ist, die meine Fähigkeiten übersteigt. Da es aber eine Art Schicksal ist, das mir diesen Dienst in den Weg gelegt hat, hoffe ich, dass seine Erfüllung durch mich zu einem guten Zweck gereichen wird. Es war ganz unmöglich, die Aufgabe abzulehnen, ohne mich Vorwürfen auszusetzen, die mir zur Unehre gereicht und meine Freunde verletzt hätten.« Zunächst sind die Soldaten Washingtons nicht aufzuhalten. Ihre Begeisterung treibt sie voran und sie erobern innerhalb weniger Wochen wichtige Städte, wie zum Beispiel Boston. Doch dann reagiert England. Weil das Land selbst nur ein kleines Heer hat, kauft es ganze Regimenter bei deutschen Fürsten ein. Vor allem die hessischen Soldaten sind wegen ihrer Disziplin und Härte bei den Amerikanern gefürchtet. In blutigen Schlachten rücken sie wie eine gut geölte Maschine vor und schlagen die amerikanische Kolonialarmee regelmäßig in die Flucht. Washington ist kurz davor zu verzweifeln. Unter seinem Kommando stehen vor allem Bauern, die den Militärdienst als kurzfristige Aufgabe sehen. Viele von ihnen wollen Urlaub, um auf den heimischen Feldern zu säen oder zu ernten. Wenn ihre Offiziere das nicht genehmigen, desertieren sie. Andere Soldaten verweigern den Drill, sind schlecht ausgebildet und nur spärlich bewaffnet. Oft müssen sie warten, bis Kameraden fallen, um ihnen das Gewehr aus den toten Händen zu nehmen. Das Blatt wendet sich erst, als Frankreich den Amerikanern zu Hilfe kommt. Paris will verhindern, dass England die weltweite Machtbalance stört und Herr über ganz Nordamerika wird. Die Franzosen liefern Waffen, Munition und erfahrene Offiziere, die ihre amerikanischen Kollegen beraten. Die Strategie geht auf. Nach und nach erobert George Washington wichtige Landstriche und gewinnt selbst offene Schlachten gegen die zuvor fast unbesiegbaren englischen Heere. Das entscheidende Gefecht findet 1781 in der Nähe von Yorktown statt. Gemeinsam mit französischen Truppen treiben die Amerikaner die englischen Soldaten in die Enge. Der königliche Oberbefehlshaber General Cornwallis kapituliert. Die Begeisterung kennt kaum noch Grenzen, als zwei Jahre später die Unabhängigkeit der jungen Nation zementiert wird. Im Vertrag von Paris erkennt der britische König die Vereinigten Staaten von Amerika an. Danach geht es darum, die Zukunft des Landes zu ordnen. Jahrelang verhandeln Abgeordnete aus den früheren Kolonien, die sich jetzt Bundesstaaten nennen, bis im Jahr 1787 eine Verfassung steht. Als Präsident der Versammlung lenkt George Washington die Autoren in eine Richtung, die ihm angemessen erscheint. So sucht er Kompromisse, etwa in der Frage, ob die Zentralregierung oder die einzelnen Staaten mehr Rechte erhalten. Manche dieser Kompromisse werden später als dunkle Flecken gedeutet. So einigt man sich hinter den Kulissen darauf, dass die Plantagenbesitzer ihre Sklaven behalten dürfen. Dieses Abkommen sorgt in den folgenden Jahrzehnten für viel Streit und ist ein Grundstein für den späteren Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd. Insgesamt jedoch gilt die Verfassung als großer Wurf. Sie legt fest, dass die Menschen künftig nicht mehr der Willkür eines Königs unterworfen sind, sondern frei und demokratisch über ihr Schicksal entscheiden können. als sich die Wahlmänner einstimmig auf George Washington als den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika einigen, ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seine Frau Martha wird die erste First Lady und ist eine gute Gastgeberin. Sie organisiert Veranstaltungen mit wichtigen Würdenträgern und lädt jede Woche zur großen Abendrunde ein, bei der gegessen, diskutiert und getanzt wird. Die Regierung zieht zunächst von New York nach Philadelphia um. Bald wird aber eine neue Hauptstadt gesucht. George Washington macht wieder einmal seinen Einfluss geltend. In der Nähe seiner Plantage Mount Vernon soll aus dem Nichts eine neue Stadt gebaut werden. Mit kerzengeraden Straßen und Vierteln, die in Quadrate eingeteilt sind. Washington erlebt zwar ihren Bau nicht mehr, doch wenigstens wird die geplante Stadt noch zu seinen Lebzeiten nach ihm benannt. Am 14. Dezember 1799 stirbt er, vermutlich an einer bakteriellen Infektion. Nach seinem Tod nimmt die Verehrung der Amerikaner für ihren ersten Präsidenten stetig zu. Straßen werden im ganzen Land nach ihm benannt. In der neuen Hauptstadt, die seinen Namen trägt, wird ihm zu Ehren ein riesiger Obelisk als Denkmal aufgestellt. Und als das Land nach und nach in Richtung Westen wächst, wird ein Bundesstaat an der Pazifikküste nach ihm benannt. Kein Politiker in der Geschichte der USA ist so unumstritten wie George Washington, der bis heute als Vater der amerikanischen Unabhängigkeit und der ersten demokratischen Verfassung gilt.
Teil 13 der Reihe »Große Frauen und Männer der Weltgeschichte« porträtiert das Leben von Johann Wolfgang von Goethe, Marie Antoinette, Wolfgang Amadeus Mozart und Maximilien de Robespierre. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD-Wissen bedankt sich fürs Zuhören.